Vers 109. Dann fragte Sri Chaitanya Mahaprabhu die Männer: Wo habt ihr Krishna direkt gesehen? Sie entgegneten: Du bist ein Sannyasi, ein Asket. Deshalb bist du ein wandernder Narayana, in Klammer Changama Narayana. Erläuterung. Das ist der Standpunkt der Mayavad-Philosophie. Die Mayavad-Philosophie vertritt die unpersönliche Ansicht, Narayana, die höchste Persönlichkeit Gottes, habe keine Gestalt. Man könne sich das unpersönliche Brahman in jeden beliebigen Gestalt vorstellen, als Vishnu, Shiva, Vivasvan, Ganesha oder Devi Durga. Laut Mayavad-Philosophie muss man als wandernder Narayana betrachtet werden, wenn man ein Sannyasi wird. Die Mayavad-Philosophie vertritt den Standpunkt, der wirkliche Narayana bewege sich nicht, weil er als etwas Unpersönliches keine Beine besitze. Daher erklärt sich jeder Anhänger der Mayavad-Philosophie, der ein Sannyasi wird, zu Narayana. Dumme Menschen erkennen solch gewöhnliche menschliche Wesen als höchste Persönlichkeit Gottes an. Das nennt man Vivartavada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kommentiert diesbezüglich: Changama Narayana bedeutet, dass das unpersönliche Brahman eine Form annehme und sich in Gestalt eines Mayavadi Sannyasi von einem Ort zum anderen bewege. Die Mayavad-Philosophie bestätigt dies. Danda, Grahana, Matrena, Naru, Narayano, Bhavet. Man braucht einfach nur den Danda des Sannyas-Standes annehmen und dadurch wird man augenblicklich in Narayana verwandelt. Deshalb sprechen sich Mayavadi-Sannyasis untereinander mit den Worten Om Namo Narayanaya an. Auf diese Weise verehrt ein Narayana einen anderen Narayana. In Wirklichkeit kann kein menschliches Wesen Narayana werden. Selbst der oberste Mayavadi-Sannyasi, Sri Shankara Acharya, sagte Narayanaha Paro Yaktat. Narayana ist kein Geschöpf der materiellen Welt. Narayana steht über der materiellen Schöpfung. Weil die Mayavadi-Sannyasis nur ein geringes Maß an Wissen besitzen, glauben sie, Narayana, die absolute Wahrheit, nehme als Mensch Geburt und werde, wenn er dies erkenne, wieder Narayana. Sie fragen sich nie, warum Narayana, die höchste Persönlichkeit Gottes, wenn er doch vollkommen ist, eine niedrige Stellung als menschliches Wesen annehmen und dann wieder Narayana werden sollte. Warum sollte Narayana unvollkommen sein? Warum sollte er als menschliches Wesen erscheinen? Sri Chaitanya Mahaprabhu klärt diese Fragen während seines Aufenthaltes in Vrindavan sehr schön. Vers 110. Daraufhin sagten die Leute: Du bist als Inkarnation Krishnas in Vrindavana erschienen. Jetzt wird jeder befreit, wenn er dich einfach nur sieht. Vers 111. Sofort rief Sri Chaitanya Mahaprabhu aus: Vishnu, Vishnu, bezeichnet mich nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes. Ein Jiva kann niemals Krishna werden. So etwas sollt ihr dir nie sagen. Erläuterung. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärt sofort, dass ein Lebewesen, wie bedeutend es auch immer es sein mag, niemals mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verglichen werden sollte. Alles, was Sri Chaitanya Mahaprabhu predigte, ist gegen die monistische Philosophie der Mayavad-Schule gerichtet. Der zentrale Punkt des Krishna-Bewusstseins ist, dass der Jiva, das Lebewesen, niemals als Krishna oder Vishnu anerkannt werden kann. Dieser Standpunkt wird in den nächsten Versen ausführlich behandelt. Vers 112. Ein Sannyasi im Lebensstand der Entsagung ist zweifellos ein Teilchen des vollkommenen Ganzen, genau wie ein leuchtendes Molekularteilchen des Sonnenscheins ein Teilchen der Sonne selbst ist. Krishna ist wie die Sonne, er besitzt die sechs Füllen vollständig, aber das Lebewesen ist nur ein Bruchteil des vollkommenen Ganzen. Vers 113. Ein Lebewesen und die absolute Persönlichkeit Gottes dürfen niemals auf dieselbe Stufe gestellt werden. Genau wie ein kleiner Funke niemals als die Flamme, die der Ursprung des Funkens ist, betrachtet werden kann. Erläuterung. Mayavadi Sannyasis halten sich selbst für Brahman und nennen sich künstlich Narayana. Die Schüler der monistischen Mayavad-Schulen, in Klammern bekannt unter dem Namen Smartha Brahmanas, sind für gewöhnlich Haushälter Brahmanas, die die Mayavadi-Sannyasis für den verkörperten Narayana halten. Deshalb bringen sie diesen Sannyasis Ehrbietungen dar. Sri Chaitanya Mahaprabhu verwarf diese unautorisierten Systeme sofort, indem er besonders darauf hinwies, dass ein Sannyasi, in Klammer Chit Kana Jiva, nichts weiter als ein winziges Teilchen des Höchsten ist. Er ist, mit anderen Worten, nicht mehr als ein gewöhnliches Lebewesen. Er ist niemals Narayana, genau wie ein Molekularteilchen des Sonnenscheins niemals die Sonne selbst ist. Das Lebewesen ist nur ein winziges Teilchen der absoluten Wahrheit. Deshalb kann ein Lebewesen auf keiner Stufe der Vollendung die höchste Persönlichkeit Gottes werden. Die Vaishnava-Schule verdammt diesen Mayavad-Standpunkt immer. Sri Chaitanya Mahaprabhu selbst verwarf diese Philosophie. Wenn die Mayavadis Sannyas annehmen und sich selbst für Narayana halten, werden sie so aufgeblasen, dass sie nicht einmal mehr in den Tempel Narayanas gehen, um Ehrbietungen darzubringen, denn sie halten sich irrtümlich für Narayana selbst. Obwohl Mayavadi Sannyasis anderen Sannyasis vielleicht Ehre erweisen und diese als Narayana ansprechen, betreten sie selbst keine Narayana-Tempeln und bringen auch keine Ehrbietungen dar. Diese Mayavadi Sannyasis sind unter allen Umständen verdammt und werden als Dämonen bezeichnet. Die Veden stellen klar fest, dass die Lebewesen untergeordnete Teilchen des Höchsten sind. Eku Bahunam Yo Vidahati Kaman. Das höchste Wesen Krishna erhält alle Lebewesen. Vers 114. Die höchste Persönlichkeit Gottes, der höchste Kontrollierende, ist stets voller transzendentaler Glückseligkeit und wird von den Kräften, die Ladini und Samvit genannt werden, begleitet. Die bedingte Seele jedoch wird stets von Unwissenheit bedeckt und gerät aufgrund der dreifachen Leiden des Lebens in Verlegenheit. Daher befindet sie sich in einer Grube, die voll von allen denkbaren Drangsalen ist. Erläuterung: Dieses Zitat von Vishnu Swami wird in Sridhar Swamis Bhavartha Dipika Kommentar zum Srimad Bhagavatam in Klammer 176 angeführt. Vers 115. Ein dummer Mensch, der behauptet, die höchste Persönlichkeit Gottes sei gleich wie das Lebewesen, ist ein Atheist und wird der Bestrafung durch den Herrn des Todes Yamaraj ausgesetzt. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, dass sich das Wort Pashandi auf einen Menschen bezieht, der denkt, das Lebewesen, das sich in der Gewalt der täuschenden Energie befindet, sei gleich wie die der höchsten Persönlichkeit Gottes, welche zu allen materiellen Eigenschaften transzendental ist. Eine andere Art von Pashandi sind diejenigen, die nicht an die spirituelle Seele, an die höhere Kraft des Herrn glauben und deshalb nicht zwischen spirituellem und Materie unterscheiden. Im Zuge der Beschreibung eines der Vergehen gegen den Heiligen, gegen das Chanten der heiligen Namen, das Shruti Shastra Nindana genannt wird, in Klammer Schmähen der vedischen Literatur, stellt Jiva Goswami in seinem Bhakti Sandarbha fest: Yatha Pashanda Margena Dattatreya Shapa Devo Pasakanam Pashandinam. Menschen, die Unpersönlichkeitsanhänger wie Dattatreya verehren, sind ebenfalls Pashandis. Zu dem Vergehen von Aham Mama Buddhi oder Dehat Atma Buddhi, in Klammer den Körper für das Selbst halten, bemerkt Jiva Goswami: Deva Dravinadi Nimitaka Pashanda Sham Shabdena Cha Dasha Partha Eva Lakshyante Pashandam Yatvat Tesham. Diejenigen, die sich übermäßig in die körperliche Auffassung und die Bedürfnisse des Körpers vertiefen, nennt man ebenfalls Pashandis. An einer anderen Stelle im Bhakti Sandarbha heißt es: Udishya Devata Eva Chuhoti Cha Dati Cha Sa Pashanditi Vijneyaha Svatantro Vapi Karma Su. Ein Pashandi ist jemand, der denkt, die Halbgötter und die höchste Persönlichkeit Gottes seien eins. Deswegen verehrt ein Pashandi irgendeinen Halbgott als höchste Persönlichkeit Gottes. Wer die Anweisungen des spirituellen Meisters nicht befolgt, gilt ebenfalls als Pashandi. Das Wort Pashandi wird an vielen Stellen im Srimad Bhagavatam genannt, zum Beispiel 4.2.28, 30.32, 5.6.9 und 12.2.13.43. Alles in allem ist ein Pashandi ein Nicht-Gottgeweihter, der die vedischen Schlussfolgerungen nicht anerkennt. Im Hari Bhakti Vilas, in Klammer 1.117, gibt es einen aus dem Padma Purana zitierten Vers, der den Pashandi beschreibt. Sri Chaitanya Mahaprabhu führt dieses Zitat im nächsten Vers an. Vers 116. Ein Mensch, der Halbgötter wie Brahma und Shiva mit Narayana auf eine Stufe stellt, muss als Frevler und Pashandi angesehen werden. Vers 117. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Lebewesen und der höchsten Persönlichkeit Gottes erklärt hatte, sagten die Leute: Niemand betrachtet dich als gewöhnliches menschliches Wesen. Du bist in jeder Hinsicht wie Krishna, sowohl deinem körperlichen Aussehen als auch deinen Eigenschaften nach. Vers 118. An deinen körperlichen Merkmalen können wir erkennen, dass du niemand anderes als der Sohn Nanda Maharajs bist, obwohl der goldene Glanz deines Körpers deine ursprüngliche Hautfarbe verdeckt hat. Vers 119. Genau wie sich der Geruch von Moschus nicht dadurch verbergen lässt, dass man ihn in ein Tuch wickelt, kann man die Kennzeichen, die dich als die höchste Persönlichkeit Gottes ausweisen, unter keinen Umständen verbergen. Vers 120. Deine Eigenschaften sind in der Tat ungewöhnlich und gehen über das Vorstellungsvermögen eines gewöhnlichen Lebewesens hinaus. Schon allein bei deinem Anblick wird das ganze Universum vor ekstatischer Liebe zu Krishna verrückt. Vers 121 bis 122. Sogar wenn Frauen, Kinder, alte Männer, Fleischesser oder Angehörige der niedrigsten Klasse auch nur einmal die Möglichkeit haben, dich zu sehen, chanten sie sofort den heiligen Namen Krishnas, tanzen wie Verrückte und werden spirituelle Meister, die befähigt sind, die ganze Welt zu befreien. Vers 123. Ganz abgesehen von denen, die dich sehen, gerät auch jeder, der deinen heiligen Namen hört, außer sich vor ekstatischer Liebe zu Krishna und kann die drei Welten befreien. Vers 124. Einfach nur durch das Hören deines heiligen Namens werden Hundeesser zu großen Heiligen. Deine außergewöhnlichen Kräfte lassen sich nicht in Worte fassen. Vers 125. Ganz zu schweigen vom spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen, wird sogar ein in einer Familie von Hundeessern geborener Mensch sofort geeignet, vedische Opferungen zu vollziehen, wenn er einmal den Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes ausspricht oder ihn lobpreist, über seine Spiele hört, ihm Ehrbietungen darbringt oder sich auch nur an ihn erinnert. Erläuterung. Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 3.33.6. Diesem Vers zufolge spielt es keine Rolle, welchen Rang ein Mensch einnimmt. Man mag der Niedrigste unter den Niedrigen ein Chandala, ein Hundeesser sein. Doch wenn man sich dem Chanten und Hören des heiligen Namens des Herrn zuwendet, erlangt man unverzüglich die Eignung, vedische Opfer zu vollziehen. Das ist insbesondere in diesem Kali-Zeitalter wahr. Harirnam, Harirnam, Harinam eva kevalam, kalau nasti, eva nasti, eva gatir anyata. In Klammer Priyan Naradiya Purana 38.126. Ein Mensch, der in einer Brahmana-Familie geboren wurde, kann keine vedischen Opfer durchführen, solange er nicht ordnungsgemäß gereinigt wurde und eine heilige Schnur bekommen hat. Diesem Vers kann man jedoch entnehmen, dass selbst ein Mensch von niederer Geburt augenblicklich Opfer vollziehen kann, wenn er den heiligen Namen aufrichtig chantet und hört. Manchmal fragen neidische Leute, wie es möglich ist, dass Europäer und Amerikaner in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein Brahmanas werden und Opfer vollziehen können. Solche Leute wissen nicht, dass die Europäer und Amerikaner durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare bereits gereinigt worden sind. Dieser Vers hier ist der Beweis. Svado Pi Yajaha Savanaya Kalpate. Man mag aus einer Familie von Hundeessern stammen, doch kann man Opfer durchführen, wenn man einfach den Mahamantra chantet. Diejenigen, die die westlichen Vaishnavas kritisieren, sollten über diesen Vers aus dem Srimad Bhagavatam und den Kommentar, den Srila Jiva Goswami dazu gibt, nachdenken. Srila Jiva Goswami erklärt dort, dass jedermann ein Brahmana werden will, warten muss, bis er gereinigt worden ist und sich der Zeremonie der heiligen Schnur unterzogen hat. Wohingegen jemand, der den heiligen Namen chantet, nicht auf die Zeremonie der heiligen Schnur zu warten braucht. Wir erlauben es, Gottgeweihten nicht, Opfer durchzuführen, solange sie nicht in der Zeremonie der heiligen Schnur vorschriftsgemäß eingeweiht worden sind. Trotzdem ist nach diesem Vers ein Mensch, der den heiligen Namen ohne Vergehen chantet, bereits geeignet, eine Feuerzeremonie zu vollziehen, auch wenn er die Zweiteinweihung mittels der Zeremonie der heiligen Schnur noch nicht bekommen hat. So lautet das Urteil, das Sri Kapila Deva im Laufe der Unterweisung seiner Mutter Devahuti abgibt. Sri Kapila Deva unterwies Devahuti in der reinen Shankya-Philosophie. Vers 126. Diese deine Herrlichkeiten sind nur nebensächlich. Ursprünglich bist du der Sohn Maharaj Nandas. Erläuterung. Die ursprünglichen Eigenschaften eines Dinges nennt man Svarupa und die daraus entstehenden Folgeerscheinungen nennt man Tadastha Lakshana oder nebensächliche Eigenschaften. Die Herrlichkeiten der Nebeneigenschaften des Herrn beweisen, dass er die urerste höchste Persönlichkeit Gottes, der Sohn Maharaj Nandas, ist. Sobald man dies versteht, akzeptiert man Sri Chaitanya Mahaprabhu als höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna. Vers 127. Daraufhin schenkte Sri Chaitanya Mahaprabhu allen dort anwesenden Personen seine grundlose Barmherzigkeit, worauf alle aus Liebe zu Gott ekstatisch wurden. Schließlich kehrte jeder nach Hause zurück. Vers 128. Sri Chaitanya Mahaprabhu blieb einige Tage lang in Akrura Tirtha und befreite dort alle Menschen, indem er einfach den heiligen Namen Krishnas und ekstatisch Liebe zum Herrn verteilte. Vers 129. Der Brahmana-Schüler Madhavendra Puris ging in Mathura von Haus zu Haus und regte andere Brahmanas dazu an, Sri Chaitanya Mahaprabhu zu sich nach Hause einzuladen. Vers 130. Und so kamen alle ehrbaren Einwohner Mathuras, allen voran die Brahmanas, zu Balabhadra Bhat Acharya und luden den Herrn ein. Vers 131. An einem Tag bekamen sie 10 bis 20 Einladungen, doch Balabhadra Bhat Acharya nahm immer nur eine von ihnen an. Vers 132. Da nicht jeder Gelegenheit hatte, Sri Chaitanya Mahaprabhu persönlich einzuladen, ersuchten sie den Sanodhya Brahmana, den Herrn zu bitten, ihre Einladungen anzunehmen. Vers 133. Brahmanas aus verschiedenen Landesteilen, wie zum Beispiel Kanyakubja und Südindien, die alle den Prinzipien der vedischen Religion strikt folgten, luden Sri Chaitanya Mahaprabhu mit großer Demut ein. Vers 134. Am Morgen kamen sie nach Akrura Tirtha und kochten Essen. Nachdem sie es dem Shaligram Shila geopfert hatten, boten sie es Sri Chaitanya Mahaprabhu an. Erläuterung. Es gibt die sogenannten Pancha Gaura Brahmanas, die aus 5 Provinzen in Nordindien kommen, und die Pancha Dakshinatya Brahmanas, die aus 5 südindischen Provinzen stammen. Die 5 Provinzen in Nordindien sind Kanya, Kupcha, Saraswata, Gaura, Maithila und Utkala. Die fünf Provinzen in Südindien sind Andhra, Karnataka, Gujarat, Dravida und Maharashtra. Die Brahmanas aus diesen Gebieten gelten als strikte Befolger der vedischen Prinzipien und werden als reine Brahmanas anerkannt. Sie halten sich strikt an die vedischen Grundsätze und werden nicht von tantrischen Missetaten verdorben. All diese Brahmanas luden Sri Chaitanya Mahaprabhu respektvoll zum Mittagessen ein. Vers 135. Eines Tages saß Sri Chaitanya Mahaprabhu am Bodyguard von Agrura Tirtha und dachte folgendes. Erläuterung: Agrura Tirtha liegt an der Straße von Bengalen nach Mathura. Als Agrura Krishna und Balaram nach Mathura brachte, ruhte sich der Herr an diesem Ort aus und nahm dort ein Bad in der Yamuna. Als Krishna und Balaram badeten, sah Agrura im Wasser die gesamte Vaikuntha-Welt. Auch die Einwohner Vrindavanas nahmen die Vaikuntha-Planeten im Wasser wahr. Vers 136. Sri Chaitanya Mahaprabhu dachte: An diesem Badeplatz sah Agrura Vaikuntha die spirituelle Welt und alle Einwohner Vrajs sahen Goloka Vrindavan. Vers 137. Während Sri Chaitanya Mahaprabhu darüber nachdachte, wie Agrura im Wasser geblieben war, sprang er unvermittelt hinein und blieb eine Zeit lang unter Wasser. Vers 138. Als Krishna das sah, dass Chaitanya Mahaprabhu am Ertrinken war, weinte er und schrie sehr laut. Sofort stürzte Balabhadra Bhat Acharya herbei und zog den Herrn heraus. Vers 139. Nach diesem Vorfall führte Balabhadra Bhat Acharya den Sanudhya Brahmana an einen abgelegenen Ort und beriet sich mit ihm. Vers 140. Balabhadra Bhat Acharya sagte: Da ich heute anwesend war, war es mir möglich, den Herrn herauszuziehen. Doch wer wird ihm helfen, wenn er in Vrindavan am Ertrinken ist? Vers 141. Es hat sich jetzt eine Menschenmenge versammelt und diese Einladungen verursachen viel Aufregung. Darüber hinaus ist der Herr immer in Ekstase und seelischer Erregung. Ich finde die Umstände hier nicht sehr gut. Vers 142. Es wäre gut, wenn wir Sri Chaitanya Mahaprabhu aus Vrindavan hinausbringen könnten. Das ist meine endgültige Entscheidung. Vers 143. Der Sanudhya Brahmana sagte: Lass uns ihn nach Prayag bringen und am Ganga-Ufer entlang wandern. Es wird sehr angenehm sein, auf diesem Weg zu gehen. Vers 144. Lasst uns zuerst zum heiligen Ort Soro Kshetra gehen und dort ein Bad in der Ganga nehmen und lasst uns dann Sri Chaitanya Mahaprabhu mitnehmen und auf diesem Weg wandern. Vers 145. Der Monat Magha hat eben begonnen. Wenn wir jetzt nach Prayag gehen, werden wir Gelegenheit haben, einige Tage lang während der Makara Sankranti zu baden. Erläuterung: Das Baden im Monat Magha anlässlich der Magha-Mela ist immer noch üblich. Diese überaus alte Mela, in Klammer Versammlung, wird seit unverdenklichen Zeiten abgehalten. Es heißt, der Herr habe in seiner Form als Mohini einen Eimer mit Nektar genommen und in Prayag aufbewahrt. Deshalb feiert man den Magha-Mela und jedes Jahr kommen heilige Männer zu diesem Fest zusammen. Alle 12 Jahre findet eine Kumbha-Mela, ein großes Fest, statt und alle heiligen Männer aus ganz Indien versammeln sich dort. Der Brahmana wollte der Magha-Mela ausnützen, um dort zu baden. Das Baden am Zusammenfluss der Ganga und der Yamuna in der Nähe der Festung bei Allahabad in Klammer Prayag wird in den offenbarten Schriften erwähnt. Makhe Masi Kamishyanti Ganga Yamuna Sangamam Gavam Shata Sahasrasya Samyak Datam Chayat Palam Prayage Maka Masevai Triyaham Snatasya Tat Palam. Wenn man nach Prayag geht und im Monat Magha beim Zusammenfluss der Ganga und der Yamuna badet, wird man dasselbe Resultat erlangen, das einem erwächst, wenn man Hunderte und Tausende von Kühen als Almosen verschenkt. Man braucht lediglich 3 Tage dort zu baden und schon erwirbt man die Ergebnisse einer solchen frommen Tat. Deswegen war der Sanudiya Brahmana sehr begierig, nach Prayag zu gehen und dort zu baden. Für gewöhnlich machen sich Karmis, in Klammern Menschen, die arbeiten und dann die Früchte der Arbeit genießen zu können, das Baden in Prayag im Monat Magha zunutze, weil sie denken, sie würden in Zukunft dafür belohnt werden. Diejenigen, die hingebungsvollen Dienst ausführen, halten sich nicht sehr genau an diesen Karma-Kandiya-Vorgang. Vers 146. Der Sanudiya Brahmana fuhr fort: Teile bitte Sri Chaitanya Mahaprabhu mit, wie unglücklich du dich im Inneren fühlst, und schlage ihm dann vor, wir möchten am Vollmondtag des Monats Magha alle nach Prayag gehen. Vers 147. Berichte dem Herrn, wie glücklich du wärest, wenn wir am Ganga-Ufer entlang reisen würden. Und so richtete Balabhadra Bhattacharya diese Bitte an Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vers 148. Balabhadra Bhattacharya sagte zum Herrn: Ich halte den Tumult der Menschenmenge nicht mehr aus. Die Leute kommen einer nach dem anderen, um Einladungen zu überbringen. Vers 149. Am frühen Morgen kommen die Leute hierher, und wenn sie dich nicht vorfinden, bereiten sie mir nur Kopfschmerzen. Vers 150. Ich wäre sehr froh, wenn wir alle abreisen und den Pfad am Ufer der Ganga entlang einschlügen. Dann können wir die Gelegenheit nutzen und während der Makara Sankranti in Prayag in der Ganga baden. Erläuterung: Während der Magha Mela bieten sich 2 günstige Gelegenheiten für ein Bad in der Ganga. Einmal am Neumondtag des Monats Magha und das andere Mal am Vollmondtag. Vers 151. Mein Geist hat sich sehr aufgeregt und ich kann diese Besorgnis nicht ertragen. Möge alles von deiner Erlaubnis abhängig sein, o Herr. Ich werde mit allem einverstanden sein, was immer du auch zu tun gedenkst. Vers 152. Obwohl Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht die Absicht hatte, Vrindavan zu verlassen, begann er liebevolle Worte zu sprechen, nur um den Wunsch seines Geweihten zu erfüllen. Vers 153. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Du hast mich hierher gebracht, um mir Vrindavan zu zeigen. Ich stehe zutiefst in deiner Schuld, und ich werde diese Schuld nicht zurückzahlen können. Vers 154. Was auch immer du wünschst, muss ich tun. Wohin auch immer du mich bringst, werde ich gehen. Vers 155. Am nächsten Morgen erhob sich Sri Chaitanya Mahaprabhu früh. Nachdem er sein Bad genommen hatte, geriet er in dem Bewusstsein, dass er Vrindavan jetzt verlassen müsse, aus Liebe in Ekstase. Vers 156. Obwohl der Herr keine äußeren Anzeichen zeigte, war sein Geist von ekstatischer Liebe erfüllt. In diesem Augenblick sagte Balabhadra Bhattacharya: Lasst uns nach Mahavana in Klammer Gokula gehen. Vers 157. Mit diesen Worten lud Balabhadra Bhattacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu ein, auf einem Boot Platz zu nehmen. Nachdem sie den Fluss überquert hatten, nahm er den Herrn mit sich. Vers 158. Sowohl Rajaputa Krishnadasa als auch der Sanudiya Brahmana kannten den Pfad entlang dem Ganga-Ufer sehr gut. Vers 159. Während sie so dahin wanderten, bemerkte Sri Chaitanya Mahaprabhu, dass die anderen müde geworden waren, und er führte sie alle unter einen Baum, wo sie sich niedersetzten. Vers 160. In der Nähe dieses Baumes grasten viele Kühe, und der Herr freute sich sehr an ihrem Anblick. Vers 161. Plötzlich blies ein Kuhhirtenjunge auf seiner Flöte, worauf der Herr augenblicklich von ekstatischer Liebe ergriffen wurde. Vers 162. In ekstatischer Liebe fiel der Herr bewusstlos zu Boden. Schaum trat ihm vor den Mund und seine Atmung setzte aus. Vers 163. Während der Herr bewusstlos war, kamen 10 Kavalleriesoldaten aus dem mohammedanischen Pathaner Soldatenstand herbeigeritten und saßen ab. Vers 164. Als die Soldaten den Herrn bewusstlos daliegen sahen, dachten sie: Dieser Sanyasi muss eine große Menge Gold besessen haben. Vers 165. Diese 4 Gauner hier müssen dem Sanyasi alle Reichtümer weggenommen haben, nachdem sie ihn getötet haben, indem sie ihn das Gift Duhutura einnehmen ließen. Vers 166. Aus dieser Überlegung heraus nahmen die Pathana-Soldaten die 4 Personen gefangen und beschlossen, sie zu töten. Deshalb begannen die 2 Bengalen zu zittern. Erläuterung: Die 4 Personen waren Balabhadra Bhat Acharya, sein Brahmana-Gehilfe, Rajaputta Krishnadasa und der Sanudiya Brahmana, deren Geweihter Matavendra Puris war. Vers 167. Der gottgeweihte Krishnadasa, der zur Rajputta-Rasse gehörte, fürchtete sich nicht im geringsten. Der Sohn Sanudiya Brahmana war ebenfalls furchtlos und er sprach sehr tapfer. Vers 168. Der Brahmana sagte: Ihr Pathana-Soldaten, steht alle unter dem Schutz eures Königs. Lasst uns zu eurem Befehlshaber gehen und seine Entscheidung einholen. Vers 169. Dieser Sanyasi ist mein spiritueller Meister und ich komme aus Mathura. Ich bin ein Brahmana und ich kenne viele Leute, die im Dienst des mohammedanischen Königs stehen. Vers 170. Dieser Sanyasi ist manchmal aufgrund des Einflusses einer Krankheit bewusstlos. Bitte setzt euch nieder und ihr werdet sehen, dass er sehr bald zu Bewusstsein kommen und seinen normalen Zustand wiedererlangen wird. Vers 171. Setzt euch hier für eine Weile nieder und haltet uns alle gefangen. Wenn der Sanyasi sein Bewusstsein wiedererlangt, könnt ihr ihn ausfragen. Dann könnt ihr uns alle umbringen, wenn ihr wollt. Vers 172. Der Pratana-Soldat sagte: Ihr seid alle Gauner. 2 von euch kommen aus dem Bezirk von Mathura und die anderen 2, die zittern, stammen aus Bengalen. Vers 173. Rajaputta Krishnadasa sagte: Ich habe hier in diesem Dorf mein Haus und außerdem habe ich ungefähr 200 türkische Soldaten und ungefähr 100 Kanonen. Vers 174. Wenn ich laut rufe, werden sie sofort herbeikommen, um euch umzubringen und eure Pferde und Sättel zu stehlen. Vers 175. Die Pilger aus Bengalen sind keine Gauner. Ihr seid Gauner, denn ihr wollt die Pilger töten und sie ausrauben. Vers 176. Als die Pathana-Soldaten diese Herausforderung hörten, wurden sie unschlüssig. Doch dann kam Sri Chaitanya Mahaprabhu plötzlich wieder zu Bewusstsein. Vers 177. Als der Herr zu sich kam, begann er, den heiligen Namen Hari Hari sehr laut zu chanten. Der Herr hob seine Arme und fing an, in ekstatischer Liebe zu tanzen. Vers 178. Als der Herr in ekstatischer Liebe sehr laut schrie, war es den mohammedanischen Soldaten, als seien ihre Herzen vom Blitz getroffen. Vers 179. Die Pathana-Soldaten wurden alle von Furcht gepackt und augenblicklich ließen sie die 4 Personen frei. Und so musste Sri Chaitanya Mahaprabhu nicht mit ansehen, wie seine persönlichen Gefährten gefangen genommen wurden. Vers 180. In diesem Augenblick ging Balabhadra Bhat Acharya zu Sri Chaitanya Mahaprabhu und bewegte ihn dazu, sich zu setzen. Als der Herr die mohammedanischen Soldaten erblickte, erlangte er wieder sein normales Bewusstsein. Vers 181. Daraufhin traf traten alle mohammedanischen Soldaten vor den Herrn und verehrten seine Lotusfüße und sagten: Diese vier Kerle hier sind Gauner. Vers 182. Diese Schurken haben dich Dhurtura trinken lassen. Nachdem sie dich berauscht gemacht haben, haben sie alle deine Besitztümer an sich genommen. Vers 183. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Das sind keine Gauner, sie sind meine Gefährten. Da ich ein Bettelsanyasi bin, besitze ich nichts. Vers 184. Aufgrund von Epilepsie werde ich manchmal bewusstlos. Aus Barmherzigkeit pflegen mich diese vier Männer. Vers 185. Unter den Mohammedanern befand sich ein ernster Mensch, der schwarze Kleidung trug. Die Leute nannten ihn einen Heiligen. Vers 186. Als dieser heilige Mensch Sri Chaitanya Mahaprabhu erblickte, erweichte sich sein Herz. Er wollte mit ihm sprechen und das unpersönliche Brahman auf der Grundlage seiner eigenen Schrift des Korans beweisen. Vers 187. Als dieser Mann auf der Grundlage des Korans die Auffassung vertrat, das unpersönliche Brahman sei die absolute Wahrheit, widerlegte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Beweisführung. Vers 188. Welche Argumente auch immer er vorbrachte, der Herr widerlegte sie alle. Schließlich wurde der Mann von Erstaunen ergriffen und konnte nichts mehr sagen. Vers 189. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Zweifellos hat der Koran Unpersönlichkeitsphilosophie aufgestellt, aber am Ende widerlegt er diese und bestätigt den persönlichen Gott. Vers 190. Der Koran erkennt die Tatsache an, dass es letztlich nur einen Gott gibt. Er ist vollkommen, da er alle Füllen besitzt, und die Farbe seines Körpers ist schwärzlich. Erläuterung: Die offenbarte Schrift der Mohammedaner ist der Koran. Es gibt eine mohammedanische Sampradaya, der die sogenannten Sufis angehören. Die Sufis vertreten die Unpersönlichkeitsphilosophie, denn sie glauben, das Lebewesen und die absolute Wahrheit seien eins. Ihr höchstes Schlagwort ist Analahak. Die Sufi-Sampradaya leitet sich zweifellos von den Vertretern der Unpersönlichkeitsphilosophie Shankara Acharyas her. Vers 191. Dem Koran zufolge hat der Herr einen Körper, der spirituell, glückselig und transzendental ist. Er ist die absolute Wahrheit, das alldurchdringende, allwissende und ewige Wesen. Er ist der Ursprung von allem. Vers 192. Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung kommen von ihm. Er ist die ursprüngliche Zuflucht aller grob- und feinstofflichen kosmischen Manifestationen. Vers 193. Der Herr ist die höchste Wahrheit, und er ist würdig, von jedem verehrt zu werden. Er ist die Ursache aller Ursachen. Wenn ihm das Lebewesen mit Hingabe dient, wird es vom materiellen Dasein befreit. Vers 194. Keine bedingte Seele kann aus der materiellen Gefangenschaft entkommen, ohne der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen. Liebe zu seinen Lotusfüßen ist das höchste Ziel des Lebens. Erläuterung: Gemäß der mohammedanischen Heiligen Schrift ist es ohne Ivadat, ohne fünfmal täglich, in Klammer Namaja, in einer Moschee oder anderswo Gebete darzubringen, nicht möglich, im Leben erfolgreich zu sein. Sri Chaitanya Mahaprabhu wies darauf hin, dass in den offenbarten Heiligen Schrift der Mohammedaner Liebe zu Gott das höchste Ziel ist. Karma-Yoga und Gyan-Yoga werden im Koran zweifellos beschrieben, aber letztlich besteht dem Koran zufolge das höchste Ziel darin, der höchsten Person Gebete darzubringen, in Klammer Ivadat. Vers 195. Das Glück der Befreiung, durch die man mit dem Dasein des Herrn verschmilzt, lässt sich nicht einmal mit einem Bruchteil der transzendentalen Glückseligkeit vergleichen, die man durch Dienst zu den Lotusfüßen des Herrn erlangt. Vers 196. Im Koran findet sich Beschreibungen von fruchtbringendem Handeln, spekulativem Wissen, mystischer Kraft und Vereinigung mit dem Höchsten. Aber letzten Endes wird alles widerlegt, da der persönliche Aspekt des Herrn und sein hingebungsvoller Dienst eingeführt werden. Vers 197. Die Gelehrten des Korans sind im Wissen nicht sehr fortgeschritten. Sie wissen nicht, dass, auch wenn viele Methoden vorgeschrieben werden, die letzte Schlussfolgerung als die stärkste betrachtet werden sollte. Vers 198. Wenn du deinen eigenen Koran betrachtest und über das, was darin geschrieben steht, nachdenkst, was ist dann deine Schlussfolgerung? Vers 199. Der fromme Mohammedaner antwortete: Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Zweifellos steht dies im Koran geschrieben, doch unsere Gelehrten sind nicht imstande, es zu verstehen oder anzuerkennen. Vers 200. Für gewöhnlich beschreiben sie den unpersönlichen Aspekt des Herrn, doch sie wissen kaum, dass der persönliche Aspekt des Herrn verehrungswürdig ist. Zweifellos fehlt ihnen dieses Wissen. Erläuterung. Der fromme Mohammedaner gab zu, dass diejenigen, die in den Lehren des Korans angeblich bewandert waren, die Essenz des Korans nicht endgültig verstehen konnten. Deswegen ließen sie nur den unpersönlichen Aspekt des Herrn gelten. Im Allgemeinen rezitieren und erläutern sie nur diesen Teil. Obwohl der transzendentale Körper des Herrn verehrenswürdig ist, sind sie sich, die meisten von ihnen, dieser Tatsache nicht bewusst. Vers 201. Da du eben diese höchste Persönlichkeit Gottes selbst bist, sei mir bitte barmherzig. Ich bin gefallen und unfähig. Vers 202. Ich habe die heilige Schrift der Mohammedaner sehr eingehend studiert, kann mir aber dadurch nicht schlüssig werden, was das höchste Ziel des Lebens ist oder wie ich mich ihm nähern kann. Vers 203. Nun, da ich dich gesehen habe, chantet meine Zunge den Hare Krishna Mahamantra. Mein falscher Stolz, ein großer Gelehrter zu sein, ist jetzt verschwunden. Vers 204. Mit diesen Worten fiel der fromme Mohammedaner bei den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus nieder und bat ihn, über das höchste Ziel des Lebens und über den Vorgang, wie man es erreicht, zu sprechen. Vers 205. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Bitte steh auf. Du hast den heiligen Namen Krishnas gechantet. Deswegen sind die sündhaften Reaktionen, die du im Verlauf vieler Millionen von Leben angehäuft hast, jetzt verschwunden. Du bist nun rein. Vers 206. Krishna Kaha, Krishna Kaha, Kaila Upadesha. Sabe Krishna Kahe Sabara, Haila Prema Vesha. Übersetzung. Dann sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu zu all den dort anwesenden Mohammedanern: Chante den heiligen Namen Krishnas, chante den heiligen Namen Krishnas. Und als sie alle zu chanten begannen, wurden sie von ekstatischer Liebe übermannt. Vers 207. Auf diese Weise weihte Sri Chaitanya Mahaprabhu den frommen Mohammedaner indirekt ein, indem er ihm den Rat gab, den heiligen Namen Krishnas zu chanten. Der Name des Mohammedaners wurde auf Ramadasa umgeändert. Es war auch noch ein anderer Patana Moslem anwesend, dessen Name wie Juli Khan war. Erläuterung. Die Gottgeweihten in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ändern nach den Einweihungen ihre Namen. Wann immer ein Mensch in der westlichen Welt der Bewegung für Krishna-Bewusstsein Interesse entgegenbringt, wird er nach diesem Verfahren eingeweiht. In Indien wird zu Unrecht beschuldigt, Mlechas und Yavanas zur Hindu-Religion zu bekehren. In Indien gibt es viele Mayavadi-Sanyasis, die als Jagat-Gurus gelten, obwohl sie kaum die ganze Welt bereist haben. Einige von ihnen sind nicht einmal ausreichend gebildet, dennoch erheben sie Anklagen gegen unsere Bewegung und werfen uns vor, wir würden dadurch, dass wir die Mohammedaner und Yavanas als Vaishnavas anerkennen, die Prinzipien der Hindu-Religion zerstören. Solche Menschen sind einfach nur neidisch. Wir ruinieren das Hindu-Religionssystem nicht, sondern folgen lediglich den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus, indem wir durch die ganze Welt reisen und diejenigen, die daran interessiert sind, Krishna zu verstehen, als Krishna-Dasa oder Rama-Dasa anerkennen. Ihre Namen werden durch den Vorgang einer echten Einweihung geändert. Vers 208. Vichuli Khan war sehr jung, und er war der Sohn des Königs. Alle anderen Patanas, in Klammern Mohammedaner, die von Ramadasa angeführt wurden, waren seine Diener. Vers 209. Wie Julie Kahn fiel ebenfalls bei den Lotusfüßen Sri Chaitanya Mahaprabhus nieder, worauf ihm der Herr den Fuß auf den Kopf setzte. Vers 210. Auf diese Weise erwies Sri Chaitanya Mahaprabhu ihnen seine Barmherzigkeit und ging davon. Danach wurden alle Pathaner Mohammedaner Mönche. Vers 211. Später wurden diese Pathanas als die Pathana Vaishnavas berühmt. Sie zogen durch das ganze Land und besangen die ruhmreichen Taten Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 212. Wie Julie Kahn wurde ein äußerst fortgeschrittener Gottgeweihter und seine Bedeutsamkeit wurde an jedem heiligen Pilgerort gefeiert. Vers 213. Auf diese Weise vollführte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Spiele. Er kam in den westlichen Teil Indiens und brachte den Yavanas und Mlechas Glück. Erläuterung: Das Wort Yavana bedeutet Fleischesser. Jeder, der aus fleischessenden Kreisen stammt, wird Yavana genannt. Wer die vedischen regulierenden Prinzipien nicht strikt einhält, wird Mlecha genannt. Diese Worte beziehen sich nicht auf irgendeinen bestimmten Menschen. Auch wenn jemand in einer Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra-Familie geboren wurde, ist er ein Mlecha bzw. Yavana, wenn er die regulierenden Prinzipien nicht strikt einhält, bzw. wenn er Fleisch isst. Vers 214. Als nächstes begab sich Sri Chaitanya Mahaprabhu an einen heiligen Pilgerort namens Soro Kshetra. Er nahm dort in der Ganga ein Bad und reiste dann auf dem Weg entlang dem Ganga-Ufer nach Prayag. Vers 215. In Soro Kshetra bat der Herr den Sanudiya Brahmana und Rajaputta Krishnadasa nach Hause zurückzukehren. Doch sie richteten mit gefalteten Händen die folgenden Worte an ihn. Vers 216. Sie flehten ihn an: Lass uns mit dir nach Prayag gehen. Wenn wir nicht mit dir gehen, wann werden wir dann wieder in die Gemeinschaft deiner Lotusfüße erlangen? Vers 217. Dieses Land wird hauptsächlich von Mohammedanern besetzt gehalten. Überall kann jemand eine Störung verursachen. Und obwohl deine Begleiter Balabhadra Bhattacharya ein großer Gelehrter ist, weiß er nicht, wie man die örtliche Sprache spricht. Vers 218. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dies hörte, nahm er ihren Vorschlag mit mildem Lächeln an, und so begleiteten ihn diese zwei Männer weiterhin. Vers 219. Jeder, der Sri Chaitanya Mahaprabhu zu Gesicht bekam, fühlte sich von ekstatischer Liebe übermannt und begann den Hare Krishna Mantra zu chanten. Vers 220. Wer auch immer Sri Chaitanya Mahaprabhu begegnete, wurde ein Vaishnava, und wer auch immer mit diesem Vaishnava in Berührung kam, wurde ebenfalls ein Vaishnava. Auf diese Weise wurden nach und nach alle Städte und Dörfer zu Vaishnava-Städten. Vers 221. Genau wie der Herr auf seiner Rundreise Südindien überschwemmt hatte, überschwemmte er auch den westlichen Teil des Landes mit Liebe zu Gott. Erläuterung: Einige sind der Meinung, Sri Chaitanya Mahaprabhu habe auf seiner Reise von Vrindavan nach Prayag Kurukshetra besucht. In Kurukshetra gibt es einen Bhadra Kali Tempel, und in der Nähe dieses Tempels steht ein Tempel, in dem sich eine Bildgestalt Sri Chaitanya Mahaprabhus befindet. Vers 222. Schließlich gelangte Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Prayag und badete während des Makara Sankranti Festes in Klammer Maka Mela an 10 Tagen hintereinander im Zusammenfluss der Yamuna und der Ganga. Erläuterung: Eigentlich bezeichnet das Wort Triveni den Zusammenfluss dreier Flüsse, nämlich der Ganga, der Yamuna und der Saraswati. Gegenwärtig kann man die Saraswati nicht sehen, doch die Ganga und die Yamuna fließen in Allahabad zusammen. Vers 223. Sri Chaitanya Mahaprabhus Reise nach Vrindavana und die Taten, die er dort vollführte, sind unbegrenzt. Selbst Sri Shesha, der tausende von Häuptern hat, kann das Ende seiner Taten nicht absehen. Vers 224. Welches gewöhnliche Lebewesen ist imstande, die Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus zu beschreiben? Ich habe lediglich in Form von kurzen Sätzen die ungefähre Richtung gezeigt. Vers 225. Die Spiele und das Verhalten Sri Chaitanya Mahaprabhus sind außergewöhnlich. Wer all diese Begebenheiten keinen Glauben schenkt, selbst nachdem er sie vernommen hat, ist bedauernswert. Vers 226. Die Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus sind von Anfang bis Ende ungewöhnlich. Hört sie einfach mit Vertrauen und erkennt sie als wahrheitsgetreu und glaubwürdig an. Vers 227. Jeder, der über dieses Thema argumentiert, ist ein großer Dummkopf. Er lädt sich vorsätzlich einen Blitz auf das eigene Haupt. Vers 228. Die Spiele Sri Chaitanya Mahaprabhus sind ein Meer von Nektar. Schon ein Tropfen von diesem Meer kann die ganze Welt mit transzendentaler Glückseligkeit überschwemmen. Vers 229. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Gnade hoffend, erzähle ich Krishna das, den Sri Chaitanya Charitamrita, und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 18. Kapitel im Madhya Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Reise des Herrn nach Sri Vrindavan und die Bekehrung der mohammedanischen Soldaten auf dem Weg nach Prayag beschreibt.